Aus rechtlichen Gründen können wir Ihnen im Folgenden nur das Gespräch von Klassik à la carte zur Verfügung stellen, nicht die Musik.
NDR Kultur. Klassik à la carte.
Mit Martina Kothe und heute bin ich zu Gast an der TU Braunschweig, genauer im Zoologischen Institut, denn hier lehrt und forscht und arbeitet der Biologe und Hirnforscher Professor Dr. Martin Korte. Guten Tag, Herr Korte.
Ja, einen wunderschönen guten Tag.
Sie beschäftigen sich seit einigen Jahren mit dem Lernen, mit den Fähigkeiten unseres Gehirns und ganz aktuell mit unserem Gedächtnis. Sie haben ein Buch geschrieben, das liegt hier vor uns auf dem Tisch. Der Titel ist »Wir sind Gedächtnis, wie unsere Erinnerungen bestimmen, wer wir sind«. Ich fand, das ist ein wenig ein alarmierender Titel. Sie lachen schon.
Es ist ein Titel, der einen großen Anspruch hat. Wir hatten früher mal Bücher, die so taten, als wären wir vorherbestimmt durch unsere Gene. Es gibt andere Bücher, die glauben, wir sind vorherbestimmt durch die Umstände, in denen wir sozial aufwachsen. Und die These dieses Buches ist, wir sind vor allen Dingen die Menschen, die wir geworden sind, und zwar aufgrund unserer Gedächtnissysteme, die wir in unserem Kopf haben, durch das, was wir gelernt haben und durch das, wie wir die Welt erleben. Und auch das, wie wir die Welt erleben, ist vorherbestimmt durch das, was wir an Gedächtnis haben.
Sie sind ein sehr konzentrierter Mensch, das merkt man. Wir haben gerade einen Feueralarm hier, glaube ich, ne? Da draußen blinkt ein Lämpchen. Irgendwas ist los. Sie gehen mal gucken. Alles klar. Professor Korte, wir haben uns jetzt ins Freie begeben aufgrund des Feueralarms und hier auf dem Campus der TU Braunschweig ist mächtig was los. Es ist nämlich Semesterbeginn, lauter junge Studentinnen und Studenten, die voller Eifer auf ihr kommendes Studium blicken. Kommen da auch Erinnerungen hoch, wenn Sie die so sehen?
Es kommen eigene Erinnerungen hoch und ich kann ihm auch nicht verhindern, sozusagen sowohl als jemand, der selber mal angefangen hat zu studieren, an die ganzen Ängste, die man hatte, als das losgeht, das Ganze, was neu war, die ganzen Peinlichkeiten, welche Begrifflichkeiten man alle nicht kannte. Also ich wusste nicht, was CT heißt, dass es also 15 Minuten später anfing. Also war ich der Einzige, der in der Vorlesung um Punkt 11 Uhr war, obwohl sie 11.15 Uhr anfing. An all das erinnert man sich. Aber man guckt so ein bisschen auch als Wissenschaftler drauf und als solcher weiß ich, dass Menschen die Dinge am besten erinnern, die sie zum ersten Mal erleben. Das heißt, all die Menschen, die jungen Studenten, Studentinnen, die hier jetzt anfangen, werden diesen Tag auch deswegen besonders gut erleben, weil es eben das erste Mal ist, dass sie ein Studium anfangen. Wenn sie später mal den Beruf häufiger wechseln, vielleicht den Studienort wechseln, wird all das weniger bedeutsam sein, wie die Dinge, die man am ersten macht und als erste Mal macht. Und entsprechend kann man auch zeigen, dass Menschen die meisten Erinnerungen an die Zeit haben, die sie zwischen ihrem 15. und 25. Lebensjahr haben, weil genau in der Zeit macht man viele Dinge in seinem Leben das allererste Mal. Man kann sogar so weit gehen zu sagen, dass wenn man als 50-Jähriger oder noch später Musik hört, die man zu der damaligen Zeit gehört hat, dass all die Erinnerungen, die man daran hatte, über die Musik als Träger wieder in einem zurückkommen und wachgerufen werden, in einem wesentlich größeren Umfang, als es dann zum Beispiel Erinnerungen während des 35. bis 45. Lebensjahr der Fall gewesen wäre.
Über die Art und Weise, wie wir uns erinnern und an was wir uns erinnern, möchte ich noch ausführlich mit Ihnen sprechen. Ungewohnte Geräusche in unserer Sendung heute. Sie sind aber bei Klassik à la carte auf NDR Kultur. Und Professor Martin Korte und ich haben uns nach draußen begeben, da in seinem Institut ein Feueralarm losgegangen ist. Und hier sitzen wir also auf dem Campus der TU Braunschweig bei herrlichstem Wetter und sprechen über das Gedächtnis und das Erinnern und die Fähigkeit unseres Gedächtnisses. Denn zu diesem Thema hat Professor Korte gerade ein Buch geschrieben, das den Titel trägt »Wir sind Gedächtnis, wie unsere Erinnerungen bestimmen, wer wir sind«. Wir haben eben schon angefangen darüber zu sprechen, dass das, also zumindest in meinen Augen, ein alarmierender Titel ist. Denn man möchte ja nicht, dass irgendetwas bestimmt, wer man ist. Wie genau geht das vonstatten? Das hat viel mit Erinnern zu tun und auch damit, so wie ich es verstanden habe, dass die Gegenwart quasi ohne die erlebte Vergangenheit nicht einordnenbar und nicht möglich ist.
Aber ich glaube gar nicht, dass der Umstand, dass wir unser Gedächtnis sind, uns in irgendeiner Form einengt, sondern im Gegenteil, es beflügelt uns, möglichst viel erleben zu wollen, möglichst viel lernen zu wollen, weil umso variabler sind wir in unserem Denken, Handeln und Fühlen, weil wir eben auch durch das bestimmt sind, werden, was wir gelernt haben und das wiederum haben auch wir als Person bestimmt. Dazu gehört auch, Und das nimmt man häufig nicht wahr, dass auch die Wahrnehmung der Welt davon abhängt, was wir gelernt haben. Man kann das ganz gut demonstrieren von jemandem, der Musik gelernt oder studiert hat, der ein Musikstück ganz anders vielfältig wahrnimmt als jemand, der keine engere Berührung zur Musik hat. Genauso nehmen wir unsere Umwelt auch viel differenzierter wahr, wenn wir sehr viel über diese Umwelt, über gesellschaftliche Umstände, über Menschen aus verschiedenen Gesellschaften gelernt haben, sind wir eher in der Lage, feinere Nuancen hier zwischen Menschen und verschiedenen Kulturen wahrzunehmen. Nur wir selber, wir merken das häufig gar nicht mehr, wie stark wir bestimmt sind, wie stark wir auch gelenkt werden in unserer Wahrnehmung durch das, was wir gelernt haben, wie die Welt zu funktionieren hat in den Augen unseres Gehirnes oder auch mit den Augen unseres Gehirnes. Darüber hinaus sind wir auch als die wir wahrnehmen, als Individuen davon abhängig, was wir gelernt haben, was wir erinnern. Und das ist in der Tat manchmal, bedrohlich ist vielleicht das falsche Wort, aber wenn man hier liest, dass nicht alle unsere Erinnerungen korrekt sind, dass wir manchmal auch Dinge leicht falsch wahrnehmen, manchmal sogar Dinge erfinden, die gar nicht so stattgefunden haben, dann wird einem ein bisschen mulmig, denn je älter wir werden, umso mehr definieren wir uns durch das, was wir erlebt haben. Und man geht natürlich davon aus, dass das, was man erlebt hat, auch tatsächlich so stattgefunden hat, wie es im inneren Kino unseres Gehirns abgespielt wird. Und da zeigen eben neueste Forschungsergebnisse, dass wir hier manchmal sehr ungenau sind, gerade wenn es darum geht, woher wir etwas erfahren haben. Details von Umständen haben wir uns häufig nicht gemerkt, bis hin zu dem Umstand, dass wir manchmal glauben, Dinge erlebt zu haben, die wir gar nicht selber erlebt haben.
Wir haben vorhin schon ein bisschen darüber gesprochen, dass man ja auch so Phasen im Leben hat, die ein intensiveres Erinnern dann letztlich bewirken. Also Sie haben gesagt, zwischen 15 und 25 ist ungefähr die Zeitspanne, in der man sehr stark geprägt wird. Es gibt aber auch etwas, über das Sie schreiben, das nennt sich die kindliche Amnesie. Und zwar geht es darum, dass Kinder bis zum Alter von 3 Jahren ungefähr keine Erinnerungen haben. Wie individuell unterschiedlich ist das?
Ja, um uns mal ein differenzieren, Kinder, die man mit 3 Jahren fragt, wissen noch sehr häufig sehr genau, was sie gestern oder letzte Woche gemacht haben, was sie erlebt haben. Aber diese Erinnerungen überleben nicht mehrere Jahre und können dann später als Erwachsene noch abgerufen werden. Und das ist ein flächendeckendes Phänomen. Es gibt nur ganz, ganz wenige Menschen, wo man glaubwürdig nachweisen kann, dass sie vor dem 3. Lebensjahr als Erwachsene noch Erlebnisse erinnern in ihrem autobiografischen Gedächtnis. Aber unbewusste Erinnerungen, zum Beispiel Nahrungsmittel, die man gegessen hat, nachdem einem schlecht geworden ist, die können einen noch ein Leben lang begleiten. Man fragt sich dann immer als Erwachsener, warum man diese und jene Dinge nicht essen mag und kann das gar nicht rekonstruieren, weil man eben als 2-Jähriger, nachdem man diese Essenskombination zu sich genommen hat, einem kurz danach schlecht wurde. Und das hat sich das Gehirn tatsächlich gemerkt, aber wir haben keinen sprachlichen Zugriff darauf. Also man kann sagen, dass in 90-95% aller Menschen man keine Erinnerung vor dem 3. Lebensjahr hat und auch die Erinnerungen bis zum 5. Lebensjahr sehr, sehr spärlich sind, sodass wir nur Einzelerinnerungen hier abrufen können und nicht quasi, also zusammenhängend mehrere Episoden aus dieser Zeit berichten können.
Weiß man denn wirklich gesichert heute, warum das so ist?
Ziemlich genau. Das hat viel mit der Anbindung verschiedener Gehirnareale zu tun, die mit dem Sprachzentrum unseres Gehirns noch nicht gut verbunden sind vor dem 3. Lebensjahr. Und zwar insbesondere werden die Datenautobahnen zwischen diesen verschiedenen Gehirnzentren erst aufgebaut und entwickelt zwischen dem 3. und 5. Lebensjahr. Und erst wenn diese Vernetzung vollständig abgeschlossen ist, können wir quasi Erlebnisse, die wir hatten, auch in die Sprachzentren mit einspeichern, sodass wir auch tatsächlich über entweder innere gesprochene Sprache oder über Sprache mit anderen darauf Zugriff haben. Und hier sieht man, in welch großem Maße wir in der Leistungsfähigkeit unseres Gedächtnisses auch von Sprache abhängig sind.
Klassik à la carte auf NDR Kultur, immer noch vom Campus der TU Braunschweig. Gemeinsam mit Professor Martin Korte sitze ich hier und wir warten, dass der Feueralarm in seinem zoologischen Institut, wo er lehrt und forscht, zu Ende geht. Genießen noch ein wenig die Sonne hier draußen und schauen in die erwartungsvollen Gesichter lauter Erstsemester. Wir sprachen über Ihr Buch und beziehungsweise Ihre Forschung über das Gedächtnis. Und Sie haben auch schon ein Thema erwähnt, und zwar geht es da um sogenannte False Memories. Das ist ein Phänomen, dass man sich an Dinge erinnern kann, vermeintlich erinnern kann, die man nachweislich nicht erlebt hat. Das ist auch in der forensischen Psychiatrie ein Thema. Es ist auch wiederum etwas, was einen ein wenig erschauern lässt. Was macht das Gedächtnis da?
Wir haben ungeheure Datenmengen in unseren Gehirnen abgespeichert. Wahrscheinlich sogar mehr als die größten Computer dieser Welt immer noch. Aber wir müssen all diese Speichervorgänge in einem Gehirn machen, was etwa so viel wie eine mittlerweile veraltete Glühbirne am Tag verbraucht, in einem Gehirngewicht von 1,4 Kilogramm. Das heißt, wir müssen unglaublich effektiv mit Informationen umgehen. Und das machen wir, indem wir nur Eckpunkte von Umständen abspeichern und diese dann rekonstruieren anhand von Wahrscheinlichkeiten. Im Grunde sind wir darin auch sehr gut. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, wie spärlich wir nur Informationen abspeichern, um sie dann rekonstruieren zu können. Aber der Preis dafür ist, dass wir immer auch wieder Fehler machen in der Rekonstruktion von Erlebnissen, die wir gehabt haben, weil wir die Details quasi aufgrund von Wahrscheinlichkeiten hinzufügen und manchmal sind diese Wahrscheinlichkeitsrechnungen des Gehirns einfach falsch. Der zweite Aspekt ist, wir haben nicht wirklich ein Gedächtnis, um Dinge aus der Vergangenheit in die Gegenwart zu holen, sondern wir haben evolutiv ein Gedächtnis, um die Zukunft zu planen. Und dafür braucht das Gehirn immer die aktuellsten Daten, die es zur Verfügung haben kann. Das heißt, in das, was wir erinnern, wird immer auch mit reingespielt, was wir aktuell erleben. Ganz praktisch ist das zum Beispiel bei den Gesichtern, die uns umgeben. Wir kennen nicht das Gesicht oder wir können nicht beschreiben, wie das Gesicht der Eltern oder der Ehefrau oder der Kinder von vor 1, 2 oder 3 Jahren waren, sondern wir haben immer das aktuelle Gesicht parat. Und es wäre auch irre unpraktisch, wenn wir jemanden angucken, wenn wir alle Gesichter, die diese Person mal gehabt hat, noch gleichzeitig mit erinnern würden. Das ist also sehr praktikabel, führt aber eben manchmal zu Schwierigkeiten, wenn man jemandem sagen soll, wie sah denn deine Frau vor 5 Jahren aus? Wenn man über diese Gehirnmechanismen nicht weiß, kann einen das mit Peinlichkeit berühren, als hätte man seine Frau vor 5 Jahren nicht konzentriert angeschaut.
Wobei da, glaube ich, auch ein Unterschied zwischen Frauen und Männern besteht. Ich glaube, Frauen erinnern sich anders an visuelle Eindrücke. Kann das sein?
Frauen haben insgesamt, zumindest statistisch gesehen, eine präzisere Wahrnehmung. Das gilt für alle Sinnessysteme. Da aber der Sehsinn bei uns Menschen insgesamt der dominantere ist, haben Frauen auch in diesem Bereich die präziseren Erinnerungen. Aber auch hier gilt, dass auch da Männer wie Frauen in ihre Erinnerungen aktuelle Erlebnisse einbauen, die eben auch dazu führen, dass aktuelle Gefühle, aktuelle Fakten sich mit einschleichen können in Dinge, die vor langer Zeit passiert sind. Man kann das ganz gut bei Wahlen beobachten, wenn es um politische Gesinnungen geht, wenn man Menschen fragt, was haben sie denn vor 20 Jahren gewählt, da sieht man, dass das, was man erinnert, was man früher gewählt hat, sich dem angleicht, was man eben zur Jetztzeit wählt, auch insgesamt politische Gesinnungen. Also man sieht hier eine Tendenz dahingehend, dass auch hier das Gedächtnis quasi, um die Zukunft zu planen, abgeglichen wird mit aktuellen Ereignissen, Erlebnissen und Gefühlen. Und das hat aber dann eben die Konsequenz, dass nicht alles, was wir von früher erinnern, das ist, was wir auch früher erlebt haben, sondern es ist häufig der letzte Abruf. Also wir erinnern das, was wir als letztes erzählt haben und wie wir es erzählt haben und nicht, wie wir es ursprünglich erlebt haben.
Böse gesagt, glätten wir unsere eigene Biografie ein wenig.
Das wäre böse gesagt, ich würde es positiv wenden. Um die Zukunft planen zu können, ist es tatsächlich wichtig, dass man aus dem, was man gelernt hat, ableitet, was in der Zukunft geschehen könnte. Und damit sind nicht nur die ersten Erlebnisse, die man in einem bestimmten Umstand hat, wichtig, sondern es sind eben alle Erlebnisse wichtig. Nehmen wir zum Beispiel das Thema Vorurteile. Vorurteile haben wir immer dann, wenn wir aufgrund eines einzelnen Erlebnisses zum Beispiel mit einer bestimmten Bevölkerungsgruppe oder mit bestimmten Menschen, die sich auf bestimmte Art und Weise kleiden, meinen, wir können auf das zurückschließen, wie diese gesamte Menschengruppe zukünftig handeln wird. Da übergeneralisieren wir aufgrund von Hautfarbe, von Kleidung, manchmal auch aufgrund von Gerüchen. Und wenn wir mehr Interaktion mit Menschen aus anderen Kulturräumen haben, sind wir auch in der Lage, diese Menschen nicht nur als Zugehörige zu einer Gruppe wahrzunehmen, sondern als Einzelindividuen wahrzunehmen und dann viel genauer abzuleiten, wie dieser individuelle Mensch sich wahrscheinlich in Zukunft verhalten wird. Und da gehen eine ganze Reihe von Daten ein, natürlich auch das erste Erlebnis, sehr stark sogar, aber eben auch alle weiteren Erlebnisse. Von daher finde ich im Grunde das nicht beängstigend, sondern ich finde es auf eine Art beruhigend, dass wir aufgrund unseres Gedächtnisses und unserer Lernerfahrungen auch Urteile revidieren können, um eben die Zukunft präziser zu planen. Und es ergibt sich daraus aber tatsächlich auch noch eine Handlungsanleitung, sich immer auch zu hinterfragen, ist das, was ich erinnere, tatsächlich das, wie es geschehen ist? Übergeneralisiere ich, glätte ich meine Biografie? Wenn man zum Beispiel, hier ist gerade Erstsemesterbegrüßung, wenn ich jungen Menschen rate, versuche ich wirklich, mich in deren Situation zu versetzen oder beurteile ich alles aus meiner Jetzt-Situation heraus? Und da ist es immer ganz schön, sich auch selber zu hinterfragen und sich auch nicht zu schade zu sein, auch hier Fehler einzugestehen.
Sie hören Klassik à la carte auf NDR Kultur mit Professor Martin Korte und Martina Kothe am Mikrofon. Wir sind mittlerweile wieder in Ihr Büro gegangen. Der Feueralarm, Professor Korte, ist vorbei. Und auch hier sprechen wir weiter über das Erinnern und das Gedächtnis. Es gibt ja so ganz spezielle Reize, die Erinnerungen auslösen. Sie schreiben auch darüber, Gerüche gehören dazu, ein Geschmack, eine Situation. Sie zitieren Marcel Proust, der seine Madeleine in den Tee tauchte und dann ging also ein Film los von Erinnerungen. Und Sie beschreiben das so, dass man doch ein wenig aufhorcht, denn es ist vollkommen unklar, welche Art des Reizes Erinnerungen auslöst. Und das muss einen Wissenschaftler ja schon ein wenig verunsichern, dass man das nicht ganz genau nachvollziehen kann.
Ich würde nicht sagen verunsichern. Es ist eher das Faszinierende an unserer Forschung, dass insbesondere, wenn man das Gehirn erforscht, es noch unglaublich viele Umstände gibt, die wir nicht gut verstanden haben. Und dass das eine tolle Herausforderung ist, hier eben zu versuchen, neue Zusammenhänge zu erkennen. Oder eben, wenn man selber was rausgefunden hat oder Kollegen was rausgefunden haben, dann eben auch Dinge zu lernen, die immer auch mit einem selber was zu tun zu haben. Sie haben zum Beispiel das Beispiel der Gerüche gerade genannt. Warum gerade Gerüche? Und da hat man mittlerweile schon eine ganze Reihe von Daten und Befunden erhoben, die eben zeigen, dass evolutiv die Gehirnareale, die heute bei uns dafür sorgen, dass autobiografische Erinnerungen wachgerufen werden können, bei den ursprünglichen Säugetieren die Gehirnareale waren, die Gerüche verarbeitet haben. Das heißt, der Geruchssinn hat einen relativ schnellen Zutritt zum Gehirn, ohne viele Umschaltstationen, kommt er im Gehirn an, wird dann eben auch verarbeitet von einer Gehirnregion mit dem Namen Hippocampus, übersetzt Seepferdchen, eine daumengroße Struktur, die bei uns heutigen Menschen entscheidend dafür ist, dass wir autobiografische Erinnerungen bilden und die auch für den Abruf dieser Erinnerungen zuständig ist. Und tatsächlich können Gerüche dazu führen, dass wir ganze Episoden von Erinnerungen, die zum Beispiel mit einem Frühlingsgeruch oder mit dem Geruch von Rasen nach Regen verbunden sind, dann wieder abrufen können, weil eben diese Erinnerungen zusammengebunden sind über die Gerüche, die unterhalb dieser Erinnerungen gelegen haben. Das ist auf eine Art toll, das ist auch faszinierend, aber ich stimme Ihnen auch zu, es ist auch beunruhigend, weil es wiederum zeigt, dass wir nicht immer alles aktiv abrufen können, sondern wir haben eine ganze Reihe von Erinnerungen, die in unseren Gehirnen schlummern und wir können nicht beliebig bestimmen, wann und wie wir diese Erinnerungen abrufen. Auch das ist ein großer Teil dessen, was den Roman von Marcel Proust aufmacht, auf der Suche nach der verlorenen Zeit, denn er zeigt einen an allen Stellen wieder, dass auch wenn der Titel auf der Suche nach der verlorenen Zeit so klingt, als könnten wir uns aktiv auf die Suche machen, wie häufig unseren Erinnerungen ausgeliefert sind. Manchmal sind es schöne Erinnerungen, aber gerade posttraumatische Belastungs- und Stresssyndrome zeigen, dass es auch viele Erinnerungen gibt, die uns unfreiwillig immer wieder überfallen, die wir aber gerne in ihrer Intensität loswerden wollen. Und es ist gerade ein ganz intensiver Forschungszweig, wie man diesen Menschen innerhalb der klinischen Psychologie mit neuen neurowissenschaftlichen, neurobiologischen Erkenntnissen helfen kann.
Und da gibt es eine Methode, die beschreiben Sie auch in Ihrem Buch. Die Abkürzung ist EMDR und es hat was mit Augenbewegungen zu tun.
Was man macht, ist, dass man Menschen ganz vorsichtig, aber nichtsdestotrotz schmerzhaft in ihre Situationen zurückversetzt, indem sie darüber erzählen, in denen sie ein traumatisches Erlebnis hatte. Es sind zum Beispiel sehr häufig Sanitäter, Notfallmediziner, die von einem schlimmen Unfallort zurückkommen und dann behandelt werden. Und während die sich in eine solche Situation zurückversetzen, sollen sie einem Pendel folgen. Das klingt jetzt sehr esoterisch. Worum es geht, ist, dass die Augenbewegung selber und das Verfolgen eines Gegenstandes eine Konzentration kostet. Und wann immer unsere Konzentration geteilt ist, in dem Fall zwischen dem, was wir an Ereignissen rekonstruieren wollen, die wir erlebt haben, und eben dem aufmerksamkeitszerrenden, verfolgenden, eines sich bewegenden Gegenstandes. Der führt dazu, dass das, was wir abrufen, schlechter wieder neu abgespeichert wird. Was man nämlich herausgefunden hat, ist, dass immer, wenn wir von etwas berichten und erzählen, dieses Erzählte und Berichtete neu wieder abgespeichert wird. Mit allen aktuellen Erlebnissen, die man im Moment des Erzählens hatte. Und wenn wir dann weniger Aufmerksamkeit auf das Erzählte legen, wird es natürlich immer noch abgespeichert. Aber insbesondere konnte man zeigen, dass bei ganz vielen Menschen mit traumatischen Erlebnissen die Gefühlsintensität, mit denen diese Erlebnisse abgelegt wurden, schwächer abgelegt wurden, weil man eben nicht mehr seine ganze Aufmerksamkeit aufs Erzählen richten konnte, waren auch die Emotionen, die wachgerufen wurden, schwächer ausgebildet. Und das hat eben diesen Menschen geholfen. Es hilft nicht immer. Wir sind hier immer noch intensiv am Forschen, was eben bei traumatischen Erlebnissen oder bei der Behandlung solcher Erlebnisse besonders effektiv diesen Menschen helfen kann. Aber dies ist eine der Methoden, die man viele Jahre nicht verstanden hat, bis man mit bildgebenden Verfahren untersucht hat, was bei diesen Menschen in ihren Gehirnen passiert. Und jetzt auch eine mechanistische Erklärung hat, was diesen Menschen hilft, was im Übrigen auch der Akzeptanz der Methode gegenüber sehr geholfen hat, denn man ist eher bereit, sich einer Methode auszusetzen, wenn es auch eine wissenschaftlich-mechanistische Erklärung gibt, warum es eine Chance gibt, dass diese Methode auch funktioniert.
Klassik à la carte auf NDR Kultur, und heute sind wir im Gespräch mit Professor Dr. Martin Korte, Neurowissenschaftler an der TU Braunschweig. Wir sprechen über sein Buch, in dem es um das Gedächtnis geht, beziehungsweise auch um die Macht des Gedächtnisses. Es gibt unterschiedliche Kapitel, in denen Sie darauf eingehen, wie stark wir von unserer Erinnerungskraft bestimmt sind, aber auch von ganz tatsächlichen Vorgängen. Suchtverhalten ist so ein Fall. Da sind die Synapsen, man kann sagen, sehr schwer lernfähig geworden.
Ich würde es sogar ein bisschen anders formulieren. Bei einer Sucht oder bei einer sehr starken Gewohnheit haben wir zu gut gelernt. Und zwar, dass die Belohnung, die wir bekommen, wenn wir etwas Bestimmtes machen, so stark ist und so stark die Belohnungszentren unseres Gehirns berührt und aktiviert, dass wir diese Situation so häufig wieder versuchen zu erlangen, dass andere wichtige Abläufe des Lebens völlig in den Hintergrund geraten. Und genau das macht ja eine Sucht aus, dass eine bestimmte Tätigkeit alles andere so stark in den Hintergrund rückt, dass es quasi irrational ist, darauf zu verzichten, wie zum Beispiel bei Kokain- und Heroinsüchtigen, die dann sogar auf die Nahrungszufuhr und auf das regelmäßige Trinken verzichten, nur um dann eben an diese Drogen heranzukommen. Und da ist es quasi eine Überfunktionalität des Gedächtnisses, die uns dazu bringt, nur noch eine Handlung durchzuführen und nur noch einen Gedanken zu haben, nämlich wie kommt man an bestimmte Drogen. Und da ist es tatsächlich so, dass synaptische Verbindungen, also die Kontaktstellen zwischen Nervenzellen, die sich bei Lernvorgängen verändern, bei einer Sucht sich so stark verändern und auch so fest einzementiert werden, dass es ganz, ganz schwer ist, diese Sucht nochmal loszuwerden. Aus zweierlei Gründen. Erstens, weil erwartet wird, dass die Stärke dieser Synapsen über die Suchtsubstanz erhalten wird. Das ist bei Kokain, Heroin, auch bei Nikotin, bei Alkohol der Fall. Aber insbesondere bei Nikotin und Alkohol kann man auch zeigen, dass noch etwas Zweites eine Rolle spielt. Und zwar hat das Gehirn eine Erwartungshaltung, in einer bestimmten Situation diese Droge zu erhalten. So ist es zum Beispiel bei einem Raucher, bei einer Nikotinsucht so, dass die körperliche Abhängigkeit an das Nikotin gar nicht so stark ist. Innerhalb von 2 Wochen haben sich die Systeme im Gehirn, die auf das Nikotin reagiert haben, das sind bestimmte Andockstellen auf der Oberfläche von Nervenzellen, sogenannte Rezeptoren, haben sich in der Häufigkeit, mit der man sie auf einer solchen Nervenzelle finden kann, wieder völlig neu sortiert, haben sich kalibriert, ausbalanciert, sodass der Ursprungszustand wiederhergestellt wird. Aber die Situation, in der wir gewohnt sind, dass diese Droge jetzt kommt, nach dem Essen, beim Spielen, beim Fernsehschauen, in einer Kneipe, all diese Situationen sind so hoch suggestiv, dass sie auf die Droge hinweisen, dass viele Menschen, die nicht aufhören können zu rauchen, das deswegen nicht können, weil sie immer wieder in sozialen Situationen sind, die das Rauchen nahelegen. Auch dies eine Funktion des Gedächtnisses. Weil wir erinnern, in dieser Situation haben wir doch immer diese Droge bekommen und uns fehlt regelrecht etwas. Das ist das, was den Entzug ausmacht, wenn wir dann diese Droge nicht bekommen können, weil hier das Belohnungszentrum im Gehirn signalisiert, oh, hier müsste doch jetzt die Droge zu erwarten sein. Genauer muss man sagen, dass es nicht nur unser Belohnungszentrum ist, was die Droge erwartet, sondern unser Erwartungszentrum. Und stellt die ganze Aufmerksamkeit des Gehirns darauf ein, diese Droge jetzt zu bekommen. Und dann diese Droge nicht zu erhalten, erfordert unglaublich viel Willensanstrengung, um sich wieder auf andere Dinge zu konzentrieren.
Ich hatte mir gemerkt aus Ihrem Buch, 21 Tage braucht man, um sich umzuprogrammieren, was auch andere Gewohnheiten angeht, zumindest auf der physischen Ebene.
Es kommt auf die Art der Drogen an. Es gibt Drogen, die man kaufen kann, Ecstasy, Heroin, alle Opiate, wo es sehr viel länger dauern kann, wo manchmal der Körper Monate braucht. Aber um so mal so eine Mittelwertangabe zu haben, habe ich das erwähnt. Vor allen Dingen, es gibt auch viele Routinen, Gewohnheiten, die wir durchführen, zum Beispiel die Nutzung des eigenen Smartphones, die zu Sucht führen kann, sehr häufig finden das dann Leute einen übertriebenen Sprachgebrauch. Dabei muss man sagen, ein Alkoholiker, der morgens als erstes zur Bierflasche greift, würden wir sofort als Alkoholiker akzeptieren. Einen jungen Menschen, der morgens als erstes zum Smartphone greift, nehmen wir quasi als ganz normal hin. Da muss man sagen, da gibt es ganz starke Süchte, Gewohnheiten, Routinen, die Handlungsroutinen sind. Und um diese zu ändern, kann man so einen Durchschnittswert von 3 Wochen angeben. Was aber für einen selber auch heißt, man muss mit sich selbst geduldig sein. Wer einmal sich einen Tennisaufschlag falsch angewöhnt hat, wer sein Arbeitsverhalten, sein Lernverhalten umstellen will, um hier effektiver zu lernen, um sich zum Beispiel weniger häufig durch elektronische Geräte stören zu lassen, der muss sich hier auch Zeit geben, eben manchmal 2-3 Wochen, bis eben eine neue Routine etabliert wurde und das Gehirn die alte Routine so weit in den Hintergrund gedrängt hat, dass wir uns tatsächlich auf die neue Routine konzentrieren können.
Sie haben die digitalen Medien, das Smartphone angesprochen. Das ist mittlerweile erwiesen, dass es zum Beispiel unsere Konzentrationsfähigkeit verändert. Welche Veränderungen sehen Sie noch durch den Gebrauch, die Benutzung digitaler Medien?
Genau, Sie haben es ganz richtig gesagt. Es sind nicht die digitalen Medien, die für unser Konzentrationsvermögen schlecht sind, sondern es ist im Moment die Art, wie wir diese Medien nutzen, weil wir sowohl auf dem Computer wie auch auf dem Smartphone, wie auch auf dem Laptop und auf dem Tablet gewohnt sind, mehrere Dinge parallel zu machen, wo wir mehrere Programme geöffnet haben, wo wir, wenn wir eine Tätigkeit machen, sei es am Arbeitsplatz oder beim Lernen, nichtsdestotrotz das Smartphone auf dem Tisch liegen haben und meinen, auf jede Nachricht, die gerade eingeht, sofort reagieren zu müssen. So als wären wir Feuerwehrleute, die sofort eingreifen müssen, wenn eine Nachricht eintrifft. Und ich glaube, hier müssen wir noch viel lernen, um unser Konzentrationsvermögen zu erhalten. Und zwar gibt es hier etwas, was etwas eigentümlich anmutet. Normalerweise, wenn wir intensiv für etwas trainieren, werden wir darin auch besser. Wenn wir aber die ganze Zeit, insbesondere als Jugendliche, schon Multitasking betreiben, indem wir immer, wenn wir an einem Ort sind, mit einem Smartphone auch noch mit anderen Orten verbunden sind oder immer mehrere Programme bedienen oder beim Sprechen noch was eintippen und die ganze Zeit dieses Multitasking versuchen zu betreiben, werden wir sogar schlechter darin. Denn genau genommen bedeutet Multitasking, dass ich zwischen Tätigkeiten schnell wechseln kann, dass ich konzentriert wechseln kann, dass ich aber in einer Situation, wo ich einer von diesen Tätigkeiten Priorität einräume, alle anderen Tätigkeiten noch in den Hintergrund drängen kann. Das können Menschen, die ab dem 11., 12. Lebensjahr an im Multitasking-Modus unterwegs waren, besonders schlecht. Wir sind also in einer absurden Situation, dass tibetanische, buddhistische Mönche mit die besten Multitasker auf diesem Planeten sind, weil sie eben sich viele Stunden am Stück auf eine Sache konzentrieren können. Und in einer Situation, wo sie tatsächlich Multitasking betreiben müssen, sehr kontrolliert, sehr konzentriert, sich immer auf das konzentrieren, was in der jeweiligen Sekunde, in der jeweiligen Minute die höchste Priorität haben sollte. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir lernen müssen wieder. Wir müssen lernen, mit all diesen neuen Medien umzugehen und uns gleichzeitig aber nicht zu einer Nutzung verführen zu lassen, für die unsere Gehirne nicht gebaut sind.
Klassik à la carte auf NDR Kultur und heute sind wir zu Gast an der TU Braunschweig, genauer bei Professor Dr. Martin Korte, Neurobiologe und Buchautor. Das ist, glaube ich, das dritte Buch, was Sie verfasst haben. Es ging auch um Kinder und Lernen in früheren Publikationen. Um das Lernen geht es jetzt auch. Sie schreiben in Ihrem Buch über den Traum vieler Menschen, im Schlaf lernen zu können. Und es hat sich erwiesen, so wie ich es verstanden habe, dass eine bestimmte Form der Routine des Lernens, des Sackenlassens und des guten Schlafes wirklich dazu führt, dass man sich besser an Dinge erinnert.
Genau, wir wissen gar nicht, dass evolutiv dieser Traum schon seit Jahrtausenden wahr geworden ist, weil während wir nachts schlafen, das Gehirn an dem, was wir tagsüber erlebt haben, weiterarbeitet. In zweierlei Hinsicht. Das, was in bestimmten Gehirnarealen tagsüber gespeichert wird, wird nochmal dahingehend kontrolliert, was langfristig in der Großhirnrinde abgelegt werden soll und was aussortiert werden kann. Das ist der eine Prozess, der stattfindet, den wir als Konsolidierung bezeichnen. Der andere Prozess, der im Schlaf stattfindet, ist der, dass wir hier auch in der Lage sind, Dinge neu miteinander zu assoziieren, sodass wir eben zum Beispiel bei einem Begriff einer Kaffeetasse auch die Tageserlebnisse mit einfügen können. Zum Beispiel eben, dass einem eine solche Tasse kaputt gefallen ist oder dass man aus einer Tasse getrunken hat, die eine besonders lustige Form hat. All das wird eben auch, passiert eben auch nachts. Und das andere, was nachts passiert ist, dass durch das häufige Vorspielen neuronaler Aktivität, die quasi ein Lernereignis kodiert, für die Großhirnrinde bedeutet, dass wir auch ganz viel Routinen schon während der Nacht einüben können, ohne uns tagsüber mit dieser doch etwas langweiligen Tätigkeit beliebig beschäftigen zu müssen, sodass man zeigen kann, dass Menschen, die ausreichend viel geschlafen haben, am Tag nach dem Lernen auf einem besseren Lernniveau anfangen, als sie im Laufe des Tages vorher aufgehört haben.
Sie beschäftigen sich, Martin Korte, in Ihrem Buch auch mit dem Oberbegriff der Kreativität. Was immer das heißen mag, das ist ja auch nicht so genau definiert. Und Sie zitieren Scott Barry Kaufman, einen Psychologen, der sagt, schöpferische Menschen haben einen irgendwie verworrenen Verstand. Ich fand das einen sehr schönen Satz. Können Sie das genauer beschreiben, was da los ist?
Wir haben verschiedene Netzwerke in unserem Gehirn, die dafür kodieren, ob wir sehr aufmerksam sind, die dafür kodieren, ob wir in so einen Tagtraummodus verfallen, die Sprache, also verschiedene Sprachareale miteinander kombinieren und man kann zeigen, dass bestimmte Menschen sich sehr, sehr gut konzentrieren können, also ein sehr gutes Aufmerksamkeitsnetzwerk haben, während es andere Menschen gibt, insbesondere auch kreative Menschen, die genau in diesem Netzwerk besonders schlecht sind, aber im Tagtraummodus besonders gut. Was jetzt vor allen Dingen die Menschen gerne hören werden, die häufig bei Vorlesungen und in der Schule in den Gedanken weggedriftet sind. Aber man kann auch zeigen, und das ist das, was Barry Kaufman und andere gezeigt haben, dass die Menschen besonders kreativ sind, die zwischen diesen Zuständen hin und her wechseln können. Das heißt, sie haben dahingehend ungewöhnliche Gehirne, dass sie auf der Art es sich erlauben und sich leisten, ihre Gedanken mal selber ihren Lauf nehmen zu lassen. Zum Beispiel sich zu entspannen, etwas ganz anderes zu machen, als die eigentliche Tätigkeit ist, sich mittags auch mal kurz hinzulegen, spazieren zu gehen, mit Kollegen zu reden und dann erst zur eigentlichen Aufgabe zurückzugehen. Das heißt, diese Menschen haben eine Gehirne, die wechseln können zwischen den Zuständen völliger Entspanntheit, die häufig einhergehen mit einer hohen Kreativität und eben Zuständen hoher Konzentriertheit, wo man dann natürlich auch auswählen muss, ob das, was man generiert hat an Ideen, auch etwas taugt. Denn wir hatten alle schon ganz tolle Ideen und mussten Minuten später feststellen, dass diese Idee aber überhaupt nicht funktioniert, die Fragestellung nicht beantwortet und auch zu keinem Produkt führt, was hier herstellbar ist. Das heißt, wir brauchen einen Wechsel zwischen diesen verschiedenen Zuständen. Und da ist es so, dass kreative Menschen genau diese verschiedenen Netzwerke unterschiedlich aktivieren können und damit ganz außergewöhnliche Gehirne haben, weil nicht einzelne Netzwerke dominieren, sondern bei ihnen dominiert der Wechsel zwischen diesen verschiedenen Netzwerken, in denen wir dann besonders kreativ sein können.
Gibt es eigentlich Untersuchungen dazu, wie Menschen sich erinnern? Also ob die Bilder sehen, ob die Gefühle heraufbeschwören können, wenn sie an Vergangenes denken?
Ganz unterschiedlich. Zum einen ist es so, dass wir die Eckpunkte, die Fakten von Erlebnissen erinnern können. Das ist fehleranfällig, aber das ist etwas, was über die Sprache funktioniert. Aber wir können eben diese rein sprachlichen Erinnerungen anreichern über alle Sinnessysteme, die wir haben. Beim Menschen ist das vorherrschende Sinnessystem der Sehsinn, also insbesondere sind es Bilder. Deswegen sage ich immer, Menschen, die für Prüfungen lernen, sie sollen sich vor allen Dingen Diagramme und Bilder versuchen zu merken, weil die in der Rekonstruktion dessen, was wir erlebt und gelernt haben, der beim Menschen dominierende Sinn sind, und wir können viel mehr Informationen über Bilder transportieren als über Wörter, und entsprechend ist das etwas, was sehr lohnenswert ist, das zu probieren. Aber wenn Menschen generell etwas erinnern, spielen alle Sinnessysteme mit, auch alle Gehirnareale, die an dem Speichervorgang des Erlebtens beteiligt waren, können wieder aktiviert werden. Bei autobiografischen Erlebnissen hat eben auch das Sprachsystem einen ganz hohen Stellenwert.
Aus Ihrem Buch lernt man viel über das Gedächtnis, aber man lernt auch, dass unglaublich viel noch unklar ist. Ist das für Sie eine Motivation, oder denken Sie manchmal, ich werde es niemals lösen können?
Ich denke, dass ich es niemals werde lösen können, aber es ist vor allen Dingen eine Motivation, weil ich Rätsel als etwas sehr, sehr Spannendes empfinde und nicht als etwas, was mir Angst macht. Ich war schon immer ein Mensch, der, wenn Dinge besonders schwierig waren, sich eher herausgefordert gefühlt hat, als jemand, der dann den Kopf in den Sand steckte. Das war schon als Jugendlicher so, wo wir als einfacher Stadtverein manchmal gegen Jugendmannschaften von Bundesligisten gespielt haben. Das hat mir nie Angst gemacht, das hat mich immer herausgefordert. Hat aber natürlich auch dazu geführt, dass man mal Spiele 5-0 verliert. Auch so ist es als Wissenschaftler. Eigentlich gegen die Komplexität des Gehirns verliert man immer. Aber es macht unglaublich Spaß, sich mit diesem Gegenstand Gehirn zu beschäftigen, weil es immer auch was mit einem selber als Person zu tun hat.
Dann danke ich Ihnen für das Gespräch, das Sie uns hier empfangen haben in der TU Braunschweig. Und das war Klassik à la carte mit Professor Dr. Martin Korte, Neurowissenschaftler. Und über sein Buch haben wir gesprochen. Es heißt, wir sind Gedächtnis, wie unsere Erinnerungen bestimmen, wer wir sind, und ist bei der DVA erschienen. Und am Mikrofon verabschiedet sich für diese Stunde Martina Kote.
Aus rechtlichen Gründen konnten wir Ihnen nur das Gespräch von Klassik à la carte zur Verfügung stellen, nicht die Musik.
NDR Kultur. Hören und genießen.